Zwar etwas verspätet, aber glaube ich immer noch aktuell, auch wenn die Folge rauskommt. Happy Weltfrauentag! Frauen an die Macht! Girl Power! Woo!
Yes! Und soll ich euch eine totale lustige Anekdote erzählen? Wer hat am Weltfrauentag Geburtstag? Meine Schwester. Ich sag euch, das ist von meiner Mutter extra so geplant worden. Violet Power, auf jeden Fall. Das passt richtig.
Ey, ich habe auch immer, wenn ich Geburtstag habe, bekomme ich auch so viele Nachrichten. Ist ja klar, dass du am Weltfrauentag Geburtstag hast.
Ja, vor allen Dingen finde ich das total witzig, weil viele Feiertage verändern sich ja vom Datum.
Ja.
Aber der Weltfrauentag halt nicht.
Und ich muss in diesem Leben nochmal irgendwann in Berlin wohnen, weil in Berlin ist der Weltfrauentag ein Feiertag. Allein deshalb muss ich eigentlich mich nur so mal für so 3 Monate in Berlin, weißt du, anstellen lassen oder mich da melden oder so.
Voll.
Einfach nur, ey, da hätte ich immer an meinem Geburtstag frei. Wie geil ist das? Also ich find's eh geil,
wenn du in den 3 Monaten dann Geburtstag hast, ja.
Ach ja, dann muss ich mich natürlich in den 3 Monaten, ist ja logisch. Ja, ist ja klar.
So. Ist ja logisch.
Aber ich finde das so geil. Stell dir mal vor, an deinem Geburtstag ist immer frei. Hä, wie geil ist das denn? Also in diesem Sinne, Happy Weltfrauentag. Nicht nur an alle Frauen, sondern auch an alle Männer. Denn der Frauentag ist natürlich auch etwas, was man als Mann auch mitfeiern sollte. Wenn man denn ein feministischer Mann ist und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau glaubt, dann sollte man das ruhig machen. Also es ist nicht nur ein Ding, was Frauen betrifft. Und vor allem für all die Männer, die rumheulen, wir haben keinen Tag. Und wir sind nie interessant. Wir sind nie mal dran. Doch, es gibt einen Weltmännertag, Leute. Und der ist im November. Nur, ihr kümmert euch ja selbst nicht drum, dass der irgendwie gefeiert wird. Und die Frauen kümmern sich ja drum, dass der Weltfrauentag gefeiert wird. Deswegen heult leise und feiert mit uns mit. Danke.
Ich finde den neuen Trend, dass Frauen am Weltfrauentag Blumen bekommen, den habe ich dieses Jahr so richtig mitbekommen erst. Und ich weiß nicht. Also, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Also, ehrt doch bitte alle Frauen das ganze Jahr über. So, ne? Ich weiß nicht. Also wenn mein Mann sonst sich einen Scheiß darum kümmern würde und mir am Weltfrauentag Blumen schenken würde.
Aber weißt du, ich finde, mir ist das auch in den letzten Jahren aufgefallen, dass auch Leute dann, also Männer dann zu mir kommen und sagen, ja, alles Gute zum Weltfrauentag, so. Das war gefühlt vorher nicht. Aber ich finde es gar nicht schlecht, weil es dann zumindest so ein bisschen... Also ich habe das Gefühl, so das ist ja Awareness, ne? Also die Männer sind sich dessen irgendwie bewusster und deswegen finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Gut, und anlässlich zum Weltfrauentag, du hast ja gesagt, die Folge heute anlässlich zum Weltfrauentag.
Stimmt. Obwohl auch Männer davon betroffen sind, aber statistisch gesehen, sorry, Männer sind halt mehr
Frauen. Genau. Und zwar möchten wir uns anlässlich zum Weltfrauentag noch einmal intensiver mit einem Thema beschäftigen, was wir hier im Podcast schon einmal behandelt haben und was auch sehr hohe Resonanz hatte. Und zwar das Thema Gewalt. Was sehr, sehr traurig und schade ist natürlich, dass genau diese Folge von uns die erfolgreichste Folge ist, die wir je rausgebracht haben. Aber das zeigt natürlich auch das große Interesse und wie groß der Bedarf ist an Aufklärung in diesem Thema. Und letztes Mal ging es allgemein um häusliche Gewalt. Heute möchten wir explizit über die psychische Gewalt sprechen, weil das eine subtilere Form ist, die weniger schnell auffällt und von der wir beide in unserem Umfeld auch Beispiele mitbekommen haben, wo wir denken, oh, das ist echt schon grenzwertig und die betroffenen Frauen wissen das selber gar nicht oder kriegen das gar nicht mit oder tun es halt ab. Und deswegen für alle Frauen und natürlich auch Männer, die betroffen sind, das möchten wir auch gar nicht kleinreden. Es gibt natürlich auch viele Männer, die auch psychische Gewalt erfahren, aber weil es statistisch gesehen, wie du eben gesagt hast, eben wirklich im allermeisten Fall Frauen sind. Heute für die Frauen eine Empowerment-Folge, wie ihr aus toxischen Beziehungen rauskommt und wie ihr erkennt, dass ihr in Beziehungen steckt, die euch nicht gut tun.
Ja, und nochmal die ganz klare Definition, worüber sprechen wir hier? Also das Phänomen ist ja, wenn ich Familien, die ich betreue, aber auch Freunde und Bekannte darauf aufmerksam mache und sage, also aus meiner Sicht fühlt sich das gerade irgendwie an wie psychische Gewalt, dann werde ja ich auch oft gegaslightet. Ah, jetzt bist du aber, jetzt übertreibst du aber. Ja, weil du Sozialarbeiterin bist, so, ne? Ja, mein Gott, da bist du aber sehr empfindlich. Also das sehe ich jetzt nicht so. Wo ich denke so, wow, okay. Also da werde ich in meiner Wahrnehmung und meinem Gefühl halt eher auch nicht ernst genommen und wahrgenommen. Und das, natürlich ist das ein massiver Selbstschutz, aber das finde ich halt so erschreckend an der ganzen Geschichte. Und deswegen dachte ich, ja, ich glaube, let's talk about.
Ja, genau. Let's talk about it. Naja, also vor allem, weil eben dieser Begriff Gewalt sofort etwas Gravierendes bedeutet, was man sieht, Schläge oder auch bei psychischer Gewalt, dann denkt man direkt an so Psychospielchen à la Saw oder keine Ahnung was, ne? Dass das so, dass das nur unter den Begriff Gewalt fallen kann. Und das ist einfach Quatsch, Leute. Gewalt ist alles, was euch wehtut, egal in welcher Form. Und damit wir diese Definition noch einmal für alle klar machen, lass uns doch damit vielleicht heute mal einsteigen mit der Definition, was fällt alles unter psychische Gewalt?
Bei psychischer Gewalt geht es um Formen von Misshandlung, die keine sichtbaren Spuren hinterlassen, aber tiefgreifende emotionale und psychische Schäden verursachen kann. Es wird oft unterschätzt und auch nicht erkannt, das ist das Problem, vor allen Dingen auch in meiner Arbeit, weil sie einfach super subtil sein kann und häufig leider auch über einen längeren Zeitraum sich erst entwickelt. Das macht es halt einfach auch so schwer, weil man fängt an, in einer Beziehung zu sein und es ist alles super rosig und alles ganz toll. Und ich habe auch ein paar Beispiele mitgebracht, wo man einfach auch sehen kann, da, das ist schon Gewalt und das muss man sich nicht bieten lassen und auch, was das mit der anderen Person macht. Also eine Form von psychischer Gewalt ist Manipulation. Der Täter oder die Täterin beeinflusst das Denken und das Fühlen der betroffenen anderen Person so, dass sie sich ständig schuldig und minderwertig fühlt. Beispiel: Wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du nicht so egoistisch sein. Leute, also ne, das ist, und auch dieses, ja, du musst Rücksicht nehmen und bla, ja, bis zum gewissen Teil schon. Und ich finde, das ist halt das Schwierige an psychischer Gewalt. Wo fängt Rücksichtnahme an? Und wo ist es ein Kompromiss und wo geht es immer nur darum, sich selbst zurückzustecken?
Und ich glaube, auch das ist der Punkt, warum viele da so reinschlittern und gar nicht richtig merken, was passiert. Ihr werdet jetzt auch, wenn ihr unsere anderen Folgen gehört habt, dann werdet ihr euch selbst wahrscheinlich an andere Folgen erinnern, wo wir auch über solche Verhaltensweisen sprechen, wie beispielsweise beim Narzissten. Da haben wir ja auch darüber gesprochen, ne? Am Anfang erstmal krasses Love-Bombing, ne? Also krass, irgendwie du bist die Beste und Tollste und ich liebe dich über alles und wir haben die krasseste Connection und nichts kann zwischen uns kommen. Und dann auf einmal fangen diese kleinen Spielchen an, wo man dann schon so tief drinsteckt, dass man das gar nicht mehr rafft, dass er das nur zu seinem eigenen Vorteil macht und dass es nur um ihn geht und dass es um sein Ego geht. Und das ist ja auch eine Form von dieser Manipulation, von dieser Art von psychischer Gewalt, die Opfer in der Situation dann einfach nicht mehr mitbekommen, weil sie so in dieser Beziehung schon drinstecken, dass sie das auch gar nicht mehr objektiv sehen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem bei psychischer Gewalt, vor allem wenn es um sowas wie Manipulierung geht. Natürlich merkt der Manipulierte häufig nicht, dass er manipuliert wird. Das ist ja das Ding von Manipulierung. Und deswegen ist es da ganz, ganz wichtig, auf euch zu gucken, auf euch zu hören und gucken, was tut euch gut. Weil da kann man ganz schnell reinschlittern. Und das ist auch schon Freundinnen von mir passiert, wirklich. Und das hat auch nichts mit Dummheit zu tun oder Unintelligenz. Das sind ganz fitte, aufgeweckte, intelligente Mädels, die in anderen Lebensarten, in anderen Bereichen niemals sowas mit sich machen lassen würden und sofort für sich einstehen und so. Aber in dieser Beziehung nicht. Und das macht es so subtil, weil die dann auch das selber nicht, gar nicht glauben können, dass das mit denen passiert. So, nein, hä, Quatsch, das kann doch gar nicht sein und ich bin doch gar nicht so und ich bin doch irgendwie selbstbewusst und ich stehe doch für mich ein und sowas. Aber in der Beziehung, in dieser Kombi, dann auf einmal nicht mehr.
Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist das auch schon passiert. Und dann ist halt die Frage, wie geht man damit um? Weil vielleicht ist das Gegenüber auch, weil es das immer so gelernt hat, gar nicht sensibel genug dafür. Ich will mich auch gar nicht davon freimachen, dass ich das nicht auch schon mal gemacht habe. Es geht, glaube ich, in dieser Folge um die Sensibilisierung, um das Reflektieren. Wie bin ich zu meinem Partner, zu meiner Partnerin, zu meinen Kindern? Und wie kann ich das verändern und wie wird mit mir umgegangen? Also auch dieses Angst vor Stress oder so kenne ich total gut, auch von früheren Mustern. Aber
also Angst vor Streit, meinst du?
Ja, und ich dann irgendwie in Verhaltensform gehe oder überlege, was sagst du jetzt und wie sagst du sie jetzt, aus Angst, die Wahrheit könnte es nur noch schlimmer machen. Das kenne ich sehr gut. Die Frage ist, wie geht dann das Gegenüber, auch Freunde, Verwandte, Bekannte, wie gehen die dann damit um? Wenn ich sage, pass mal auf, das, was du tust, fühlt sich für mich so und so an und ich fühle mich damit nicht mehr gut und wir müssen gucken, dass wir das verändern. Ob der andere dann gaslightet und sagt, ja, sei mal nicht so empfindlich, das ist dein Problem, nicht meins, den Schuh ziehe ich mir nicht an, Beste, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Oder ob die sagen, ach krass, das tut mir leid, ja, dann lass mal gucken. Dann ist es ja schon oft gegessen. Aber wenn man so lange in so einer heftigen Beziehung steckt, dann ist es halt schwierig, ja. Kontrolle und Isolation ist auch ein Mechanismus, der häufig angewendet wird. Häufiger als uns leider lieb ist. Also die betroffenen Personen werden zunehmend von Freunden, Familien und sozialen Kontakten abgeschnitten. Das ist nicht in den ersten 3 Wochen, 4 Wochen.
Ja, und vor allem, es wird da nicht gesagt, hallo, ich will, dass du keinen Kontakt mehr hast. Das ist so ganz subtil. Es sind so ganz subtile Sachen.
Ja, musst du jetzt gehen? Na gut, dann bin ich jetzt hier allein und vermisse dich halt. Schade. So. Ja, das kann man sagen und man kann auch sagen, aber ich wünsche dir viel Spaß, so. Aber wenn man das immer wieder sagt, wenn man immer wieder dem Gegenüber das Gefühl gibt, es ist gerade nicht cool für mich, wenn du gehst, kommt es halt auch darauf an, wie resilient und wie stark die andere Person ist, es dann trotzdem zu tun. Oder ob da nicht unterbewusst entsteht, ach nee, dann bleibe ich lieber zu Hause. Kontrolle kann auch finanzielle Abhängigkeit, Überwachung oder das Bestimmen über den Tagesablauf betreffen. Und gerade diese finanzielle Abhängigkeit empfinde ich bei Müttern, die weniger arbeiten, als ganz, ganz großes Kontrollinstrument. Die arbeiten weniger und es fällt dann manchmal der Satz, ja gut, aber ich muss ja hier Geld verdienen. Also ohne mich könnten wir uns das hier nicht leisten. Und dann auch dieses Gefühl von, ich will meinen Kindern einen gewissen Lebensstandard vermitteln, das kann ich aber nicht, wenn ich alleine bin, ich muss hier bleiben, das bin ich meinen Kindern schuldig. Das passiert dann häufig leider dadurch. Dann gibt es einmal, Mimi, hast du schon mal gehört von Silent Treatment?
Ja, das Silent Treatment, ja.
Das ist sozusagen die Strafe des Schweigens und kann bis zu Liebesentzug gehen. Also es geht zu Ignorieren und Schweigen bis hin zu emotionaler Kälte, Isolation und plötzlichem Kontaktabbruch. Also wenn man weiß, dass wenn ich das jetzt anspreche, dann spricht die andere Person mit mir wieder ein paar Tage nicht oder ignoriert mich ein paar Stunden. Ah nee, dann lasse ich das wieder. Ich will eigentlich nur einen entspannten Abend haben. Leute, das ist auch schon eine Form von psychischer Gewalt, weil euer Handeln dadurch beeinflusst wird. Ja.
Ja, und vor allem, also ich glaube, bei dieser Folge ist nochmal wichtig zu sagen, dass es wirklich um Regelmäßigkeiten geht. Also ich habe auch schon mal 2 Stunden nicht mit meinem Mann geredet, weil der mich abgefuckt hat, ne, und ich sauer war und ich dachte, ich brauche mal kurz Sendepause, lass mich mal bitte kurz in Ruhe. So, und ich glaube, das hat jeder von uns schon mal gemacht. Und das ist auch an sich nicht schlimm. Aber wenn das als Instrument, bewusst als Instrument verwendet wird, jedes Mal, um den anderen emotional zu erpressen, anstatt sich mit den Themen des Streites auseinanderzusetzen und wie Erwachsene darüber zu sprechen, dann ist es ein Problem.
Und ich will es nochmal ganz klar abgrenzen zu, natürlich ist es manchmal Schweigen Gold, anstatt zu reden, ja? Nee, was sagt man? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, ne? Genau, da. Ich immer mit meinen geilen
Also sprich,
Sprüchen, die ich nie richtig
sagen,
hab.
So Sprichworte sind echt nicht deine Stärke. Vor allem, da gibt es doch auch so, da gibt es auch so geile Zusammenschnitte von irgendwie so Trash-Shows, so, keine Ahnung, Love Island oder sowas, wo die auch so irgendwelche Sprichwörter sagen wollen, aber es so gar nicht können. Dann sagen die so, der hat mir auch ein Bein in der Rechnung gestellt. Oder so, okay.
Tatsächlich kenne ich die alle, aber es braucht ein bisschen, bis ich das in meinem Kopf zusammensetzt. Und manchmal mache ich das ja auch und dann ergibt das Gleiche, aber ist der falsche Wortlaut. Dann sagst du auch so, nee, so heißt das nicht. Nee, so heißt das nicht. Und ich schwöre dir, wenn ich meine Sprichwörter raushaue, versteht mich auch jeder. Hier, das mit dem Schweigen ist Gold und so. Nee, reden irgendwann oder was.
Schweigen
so.
Hey,
weißt
Gold.
Was ich meine? Und alle so, ja.
Genau, wir verstehen, was du sagen willst.
Ja. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall möchte ich dazu aber nochmal ganz klar sagen, ich spreche auch manchmal nicht mit meinem Mann und er spricht dann auch nicht mit mir, weil alles, was wir sagen würden, wäre nur furchtbar. Es ist aber was anderes, wenn er mich anspricht und ich mich einfach wegdrehe und gehe und nicht antworte. Oder ihm dann sage, nee, ich brauche noch einen Moment. Oder ihm dann halt normal antworte, weil es nicht um die Streitsache geht. Also wir reden hier wirklich emotionale Kälte und wir reden darüber, dass die Person wie Luft behandelt wird. Nicht über, ich rede jetzt mal gerade nicht mit dir. Also auch wenn man sagt, ach komm, lass uns doch wieder vertragen. Hey, was sollen wir denn essen? Geht die Person einfach aus dem Raum. Oder morgen hat deine Oma und deine Mutter Geburtstag, wie machen wir das? Da wird nicht drauf reagiert. Das ist die Strafe des Schweigens, also richtig heftig einfach.
Ja, und vor allem, ich glaube auch in dem Kontext hat das auch was mit der Intention des Schweigens zu tun. Also wenn du oder ich im Streit sagen, ich brauche mal kurz eine Sendepause, dann ist das, wir müssen mal kurz runterkommen, damit das hier nicht eskaliert. Ich brauche kurz einen Moment, um für mich, um klarzukommen und nicht, ich schweige jetzt, um dich emotional zu erpressen, dass du dich bei mir entschuldigst. So, weil dieses Schweigen, also wenn ich dann schweige und Sendepause brauche, dann mache ich das meistens, um mich selber runterzuholen, dass ich nicht komplett ausraste und mich selbst zu regulieren und nicht, weil ich dann will, dass er in der ganzen Zeit, wo ich schweige, ein super schlechtes Gewissen bekommt und sich inhaltlich gar nicht mit dem Streit auseinandersetzt, sondern es einfach nur darum geht, dass er kommt und sagt, ah komm, doch, ist doch egal. Okay, ich habe gar nichts gesagt. Komm, okay, komm, das ist doch alles wieder gut. Nur dann manipuliere ich ihn ja, dass er sich einfach nur wieder bei mir entschuldigt und einfach wieder alles gut ist, anstatt mal wie erwachsene Menschen darüber zu sprechen, was eigentlich passiert ist. So.
Voll, genau. Und die Intention ist ja noch schlimmer, weil wenn man sich entschuldigt, reicht das ja nicht. Aber in der Regel muss man dann wirklich ankriechen und sich Sachen, Gedanken machen und Sachen ausdenken. Also es hat heftigste Konsequenzen dann. Und dann überlegt man sich natürlich zehnmal.
Und das in Kombination mit Gaslighting ist immer Premium-Kombi. Das, was den Streit erstmal ausgelöst hat, du gehst zu deinem Partner und sagst, hör mal, ich habe damit ein Problem mit XYZ. Der Partner rastet aus, warum du ein Problem hast, gibt dir dann das Silent Treatment, sodass du dich am Ende entschuldigen musst, warum du das Problem überhaupt angesprochen hast. Das ist Premium-Kombi. Und das habe ich schon so häufig bei Freunden von mir erlebt, die dann sich entschuldigt haben, dass sie was angesprochen haben, weil sie haben ja dann den Tag versaut. Wir hatten so einen schönen Tag und jetzt kommst du damit an. War ja klar, dass du wieder alles versaust. Und dann müssten die sich am Ende, ja, hast recht, tut mir leid, war blöd, dass ich das jetzt angesprochen habe. Nee, hast recht, komm, lass uns einfach einen schönen Tag haben, so. Das musst du dir mal reinziehen. Und wenn du die dann darauf aufmerksam machst, dann ist es so, ja, stimmt eigentlich. Und in der Situation raffen die gar nicht, wie krass die gerade manipuliert wurden. Mit diesen verschiedenen Mechanismen. Mit dem Silent Treatment, mit Gaslighting, mit emotionaler Erpressung. Sodass du irgendwann in dieser Beziehung hängst und eigentlich das Gefühl hast, du kannst besser gar nichts ansprechen. So, und das ist ja auch voll häufig bei, und das sieht man ja auch in Filmen manchmal, ne? Wenn du komische Beziehungen in Filmen dargestellt werden, ne? Wenn irgendeine Kleinigkeit passiert, auf einer Party, draußen im Café, wenn irgendwas, und die Frau guckt dann direkt den Mann an, so voller Angst, rastet er jetzt aus oder ist der Tag jetzt versaut? Ist jetzt alles okay oder nicht? So, und das, was in einem im Film so extrem vorkommt, passiert im Alltag 1 Million Mal. Bei super vielen Beziehungen. Das finde ich so krass. Das kann man sich immer gar nicht vorstellen, finde ich.
Ja, und ich will da nochmal ganz klar sagen, wir Frauen sind da nicht besser als Männer, ne? Also so Ausschweigen und so Geschichten können auch wir sehr gut.
Ja, das stimmt. Emotionale Erpressung, ja.
Du hast es gerade schon gesagt, Mimi, Gaslighting ist ein ganz großer Mechanismus. Schuldumkehr. Leute, und Gaslighting heißt nicht, ich bin anderer Meinung als du und stimme dieser Meinung nicht zu. Ja, das ist kein Gaslighting. Also wenn ich jetzt sagen würde, boah, der Himmel ist grau und Mimi sagt, nee, der ist blau, dann ist das kein Gaslighting, weil sie sagt, hä? Also ich finde, der ist blau. Dann kann ich nicht sagen, boah, Mimi, du gaslightest mich. Mimi, du gaslightest mich. Das ist kein Gaslighting. Also nochmal ganz klar, Gaslighting ist das Manipulieren der eigenen Wahrnehmung des Opfers, sodass es an der eigenen Realität zweifelt. Beispiel. Das habe ich so nie gesagt, das bildest du dir total ein. Oder du bist viel zu empfindlich, habe ich ja eben auch schon gesagt. Das war doch nur ein Scherz. Und das ist häufig auch in Kombination mit öffentlicher Bloßstellung. Ja, meine Frau musste sich letztens ein neues Kleid kaufen, weil die eine Nummer größer bekommen hat oder so. Wenn man dann sagt, ey, Babe, fand ich nicht so gut. Mein Gott, hat doch jeder gesehen. War doch nur witzig, haben doch alle gelacht. Übertreibt man nicht. Du bist doch immer noch heiß. Ja, finde ich aber nicht so cool. Und dieses, das habe ich nie gesagt, das bildest du dir ein, obwohl man es, da kommt es auch wieder auf die Intention an, es selbst vergessen hat. Also wenn ich sage, kannst du bitte, keine Ahnung, Brokkoli kaufen, der kauft kein Brokkoli ein, anstatt zu sagen, boah, fuck, habe ich total vergessen, sorry, sagt er, hast du nie gesagt. Doch, habe ich gesagt. Ja, sicher, also bin ich jetzt hier der Lügner, ernsthaft? Und dann so, habe ich das gesagt? Keine Ahnung. Und dann passiert halt daraus, dass man seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertraut. Und das ist natürlich fatal, weil wir leben ja alle, das nennt man Konstruktivismus, in unserer eigenen realen Welt. Wenn ich diese Aufnahme jetzt als sehr positiv und entspannt wahrnehme, muss das nicht heißen, dass Mimi das auch tut. Aber wer hat denn jetzt recht von uns beiden? Wenn du jetzt deinem Mann sagst, boah, das war super stressig, und ich sag meinem Mann, es war super entspannt und die beiden würden miteinander reden, wer hat denn dann gelogen? Niemand hat gelogen, weil das unsere eigene Wahrnehmung ist. Und dann können wir darüber sprechen, warum unsere Wahrnehmung unterschiedlich ist. Aber wenn ich jetzt sage, Mimi, du lügst, entspricht das ja einfach nicht der Wahrheit, weil das eine gefühlte Sache ist. Wenn das ein Fakt ist, wir gehen beide spazieren und es regnet und du erzählst deinem Mann, es war Sonnenschein, und ich erzähle, es war Regen, dann ist das eine Lüge, weil das Faktum kann man ja nicht. Und das erkläre ich 10.000 Mal gefühlt am Tag. Weil das einfach nicht klar ist. Mit diesen Worten wird so rumgeschmissen und es ist nicht klar.
Und auch zum Beispiel in dieser Brokkoli-Situation, ne? Es kann ja auch sein, du sagst zu deinem Mann, kauf bitte Käse, Brot und Brokkoli. Und nach Brot hat er abgeschaltet, weil er in dem Moment, keine Ahnung, eine WhatsApp-Nachricht bekommen hat. Und er hat das Brokkoli tatsächlich nicht gehört. Ja, kann ja sein.
Ja.
Kommt dann zurück und sagst, oh, wo ist denn der Brokkoli? Ich habe doch gesagt, du sollst Brokkoli kaufen. Dann geht es ja auch darum, also wer macht wem jetzt den Vorwurf? Einigt man sich einfach darauf so, hä, ich hab's gesagt, aber du hast es, ja, okay, irgendwie, keine Ahnung, lost in translation, ich hab's irgendwie nicht mitbekommen oder keine Ahnung. Oder macht der eine dem anderen dann direkt Schuldvorwürfe, anstatt einfach anzuerkennen, okay, irgendwie anscheinend ist da irgendwas in der Kommunikation schiefgelaufen. So. Das, finde ich, ist auch immer wichtig zu sagen, weil dein Mann hätte ja dann auch in dem Moment, anstatt sagen zu können, also nicht, dass es eine reale Situation zwischen Sarah und ihrem Mann jetzt war, ne?
Ja, so, klar.
Aber der Mann hätte dann in der Situation ja dann auch, anstatt zu sagen, hä, du hast mir das gar nicht gesagt, erstmal gucken so, hab ich das vielleicht überhört? So, und das entkräftet die Situation ja dann direkt und ist nicht sofort so ein, du hast einen Fehler gemacht, ich habe einen Fehler gemacht, sondern so, hä, da ist irgendwas schiefgelaufen. Und ich verstehe den Frust, wenn ihr jetzt denkt so, boah, aber mein Mann vergisst jedes Mal beim Einkaufen immer irgendwas. Das ist aber ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, darüber sprechen wir nicht. Jeder regt sich darüber auf, wenn man jemanden zum Einkaufen schickt und der vergisst immer die Hälfte oder kann nicht alleine einkaufen gehen oder so, okay, ja. Hier geht es jetzt aber darum, wie geht man in dieser Situation miteinander um? So, benutzt man dann dieses Tool Gaslighting, um sich selber besser zu fühlen? Oder geht man halt den emotional reifen Weg, worüber wir auch Folgen gemacht haben, könnt ihr euch reinziehen, emotionale Reife, und spricht halt einfach drüber.
Ja, ja, ja. Absolut, ja, genau. Und es ist, wenn man so tief in den Mustern drinsteckt, echt schwierig. Also ich bin ja jetzt schon länger mit meinem Mann zusammen und bei Gott, wir waren nicht ansatzweise so emotional reif und haben auch nicht so eine gute Kommunikation geführt, wie wir es mittlerweile tun. Es war ein hartes Stück Arbeit mit vielen Reibungen und Verzweiflungen. Das will ich gar nicht abtun. Aber die Frage ist halt, möchtet ihr euch damit beschäftigen oder nicht? So, und ich kann nur sagen, meine Beziehung ist in den letzten Jahren deutlich besser, harmonischer und schöner geworden. Natürlich geht er mir noch manchmal hart auf den Keks. Das wäre auch sehr seltsam, wenn das nicht so wäre. Und ich weiß, er überlegt auch manchmal, ob er sich das wirklich antun muss mit meinen ganzen Tieren und so. Aber die Kommunikation empfinde ich als ebenwürdiger irgendwie. All das, was wir sagen, machen wir jetzt auf Partnerebene. Ich will aber nochmal sagen, gerade auch bei dem nächsten Punkt, es geht auch um die Beziehung zwischen Freundinnen, Eltern, Geschwistern. Also psychische Gewalt gibt es nicht nur unter Partnerschaften, sondern natürlich auch mit Kindern, Freunden, Bekannten, Kollegen und Eltern. Ja? Demütigung und Abwertung ist auch ein Punkt. Also ständige Kritik, lächerlich machen, das Herabsetzen der Person, um ihr Selbstwertgefühl zu zerstören. Manche machen das, um den Selbstwert des anderen zu zerstören. Andere machen das nur, um sich selber aufzuwerten. Und das ist dann Kollateralschaden, dass der andere das dann ja so fühlt. Beispiel. Du bist doch nichts ohne mich, oder? Kein anderer würde dich doch so nehmen, wie du bist. Das ist aber schon sehr offensichtlich. Ein Satz, den Eltern häufig sagen, um die Kinder noch so ein bisschen zu kontrollieren. Was du bist, hast du nur mir zu verdanken. Also, ohne mich, du hast mich zu respektieren, du hast mich zu ehren, ohne mich wärst du nichts, ohne mich wärst du nicht auf der Welt. Ich habe dich ernährt, ich habe dir alles gegeben, damit du jetzt so ein gutes Leben haben kannst. Haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, Leute. Sehe ich einfach sehr kritisch und teilweise auch komplett anders. Respekt muss man sich verdienen. Auch Elternrespekt, finde ich. Und ich muss auch den Respekt meiner Kinder verdienen, finde ich. Also ich kann die doch nicht so behandeln wie Arsch auf Eimer und dann immer sagen, so, ich will aber, dass ihr mich trotzdem respektiert.
Naja, und vor allem das Problem dabei ist ja, dass jegliches Fehlverhalten damit entschuldigt wird. Also du darfst quasi machen, was du willst als Elternteil, weil du hast mich ja zur Welt gebracht und mich ernährt und was halt deine elterlichen Pflichten sind. Und deswegen darf ich mich nie beschweren über irgendetwas, was jemals passiert ist. Das schwingt da ja so ein bisschen mit. Ne? Ja. Das kann natürlich auch, ne, wenn man jetzt wieder auf die Partnerschaftsebene geht, genau die gleichen Konversationen können natürlich auch in diesem Kontext passieren, was du schon gesagt hast, mit Müttern, die in Teilzeit arbeiten oder zu Hause sind. Ich reiß mir hier den Arsch auf, ich arbeite für uns, ich verdiene hier das Geld, ich stelle hier das Essen auf den Tisch und du beschwerst dich, weil XYZ. Das ist ja die gleiche Mechanik. Ne? Ich mache das alles für uns und du beschwerst dich, weil. So, du darfst, das suggeriert ja, man darf sich nie über irgendetwas beschweren, weil der Partner Geld verdient oder weil der Partner eben der Provider ist, ne? In dem Sinne. Und das ist einfach.
Und das macht sofort ein Ungleichgewicht in der Paarbeziehung. Also, was ich mit den Leuten ganz oft mache, mit den Familien, die ich betreue, vor allen Dingen auch mit den besser situierten Familien, es gibt eine Ich-Ebene, eine Paarebene und eine Elternebene. Und was häufig passiert ist, dass Konflikte auf der Paarebene auf die Elternebene gehen oder Konflikte auf der Ich-Ebene auf die Paarebene gehen. Ich fühle mich heute kacke, ich habe zum Beispiel PMS und dann atmet mein Mann falsch und dann fange ich mit dem Konflikt an. Die Ursache ist ja nicht, dass er atmet, der arme Kerl. So, ne? Sondern die Ursache liegt ja in mir. Das Problem verschiebt sich nur und dann ist es nicht zu lösen. Weil was soll er tun? Soll er jetzt weggehen? Soll er nicht atmen? Was ist das? Also, ne? So, und dadurch entstehen dann häufig noch andere Probleme. Und das ist das, was passiert dieses Ungleichgewicht auf der Paarebene, geht dann auf die Elternebene über und dann hat man kein Gleichgewicht mehr. Und das ist häufig ja der Anfang von ganz vielen Konflikten und vielleicht sogar manchmal der Anfang vom Ende. Weil das kann man nicht lösen. Und wenn der eine nicht akzeptiert, dass der eine arbeiten geht und dass das nichts mit zu Hause zu tun hat und dass die eine zu Hause bleibt bei den Kindern und dass sie das nur macht, um zu ermöglichen, dass er überhaupt arbeiten geht, dass man ein Team ist, dann ist es schwierig. Und das ist häufig auch ein Punkt, wo ich ganz viel noch dran arbeiten muss in den Familien, damit die das verstehen. Weil diese inneren Verletzungen sind teilweise ja über Jahre entstanden und dieses nicht gesehen werden und diese das Gefühl zu haben, nie genug für den anderen zu sein. Das haben beide Teile. Androhung von Konsequenzen ist nochmal ein Punkt, der sehr direkt ist, der sehr offensichtlich ist. Also direkte und indirekte Drohung, um die betroffene Person in der Beziehung zu halten. Zum Beispiel, wenn du mich verlässt, werde ich mich umbringen. Oder dann nehme ich dir die Kinder weg. Oder einer meiner Lieblingsbeispiele, die ich mir aufgeschrieben habe, weil das erlebe ich tatsächlich relativ häufig, traurigerweise. Wenn du mich verlässt, helfe ich dir mit den Kindern überhaupt nichts und du bekommst keinen Cent von mir. Leute, also, ich finde es total witzig, dass leider häufig Männer Kinder in die Welt setzen. Die Frau kann deswegen nicht Vollzeit arbeiten gehen, weil sie die Kinder betreut. Und die Männer sagen dann, ja, aber von mir kriegt die keinen Cent. Also dann sage ich, okay, dann geht die Frau Vollzeit arbeiten. Ja, kann die ja nicht. Genau.
So krass. Ne?
Dafür bezahlst du Otto.
Das ist echt.
Raff ich halt nicht. 50-50, dann muss man in der Regel dann nichts zahlen. Es sei denn, der eine verdient viel weniger. Okay, das sind andere Sachen. Aber das glauben die betroffenen Frauen dann. Und die sagen dann auch, wie soll ich das denn machen? Es gibt keine Kindergartenbetreuung. Im Moment streiken die alle wieder. Die Kinder sind ständig krank. Wie soll ich denn arbeiten gehen? So habe ich wenigstens noch die Möglichkeit, dass er ab und zu Hause bleibt. Das wird er nicht machen, wenn wir uns trennen. Da bin ich mir sehr sicher. Ja. Und dann hat er die noch ein paar Jahre länger gehalten. Super. Ganz toll. Ja, also letztendlich Fazit, warum ist psychische Gewalt so gefährlich? Also es ist eine langsame Entwicklung. Ne? Sie beginnt oft subtil und verstärkt sich über die Zeit, sodass die Betroffenen erst relativ spät realisieren oder halt gar nicht. Sie zerstört das Selbstwertgefühl. Viele Betroffenen glauben dann irgendwann, dass sie nichts Besseres verdienen und an Situationen häufig sogar selber schuld sind. Also, ist ja klar, dass er sauer ist. Ich bin auch gestern Abend zu laut gewesen und habe deswegen, keine Ahnung, ihn geweckt, als ich nach Hause gekommen bin. Das kann ich total verstehen. Okay. Schwierig zu beweisen. Also im Gegensatz zu der körperlichen Gewalt gibt es ja oft keine sichtbaren Hinweise, was die Hilfesuche erschwert. Und da kommen wir dann auch dazu, wie die Gesellschaft damit umgeht. Ja, schlägt er dich denn? Nee. Ja, also was glaubst du denn, was wir früher ertragen haben? Oh, war der ein bisschen gemein zu dir? Übertreib doch mal nicht. Also ich finde schon, du könntest das für deine Kinder aushalten. Leute, das sind Sätze, die ich regelmäßig höre von Betroffenen, von Familienmitgliedern. Ich hatte diese Woche noch ein Gespräch mit einer Mutter und deren Eltern und die haben ihr so etwas gesagt, als sie gesagt hat, ich überlege und es passt nicht mehr. Ja, aber meinst du nicht, du bist es deinen Kindern schuldig? Meinst du denn, bei uns war alles früher Friede, Freude, Eierkuchen? Wie willst du das denn alleine schaffen? Du kannst ja wohl nicht davon ausgehen, dass wir die Kinder nehmen. Und schon war der leise Entschluss, den sie versucht hat, irgendwie in dem Kopf zu fassen, sofort wieder zerstört. Auch dieses Denken von, du darfst dich nur dann trennen, wenn es ganz, ganz schlimm ist. Und das ist in der Regel nur körperliche Gewalt. Oder er beleidigt dich als Hure, Fotze, was auch immer. Ne? Also dann ist es so schlimm, dass du gehen kannst, dass diese Kleinigkeiten häufig über Jahre hinweg auch psychische Erkrankungen auslösen können. Das wird nicht gesehen, weil es doch alles super. Oh, du kannst so froh sein, so einen Mann zu haben, der sich so gut um euch kümmert. Das findest du nicht nochmal. Du weißt schon, wenn du dich von dem trennst, dann du bist ja auch nicht so einfach, ne?
Vor allem, wenn man dann keinen Support in der Familie hat, in der eigenen Familie, dann muss man sich ja so alleine fühlen. Also wenn selbst die Eltern das sagen oder die Geschwister oder die Freunde, dann hat man ja auch das Gefühl, ich schaffe es halt wirklich nicht alleine. So, ich habe keinen Support Ne? Oder wenn der Partner alle anderen auch schon mitmanipuliert hat. Ne? Was? Der sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, so einer ist der nicht. Ach, Quatsch. Das bildest du dir nur ein. Du bist ja auch gestresst, ne, mit der Kleinen und so. Nee, nee, du bist
ja, aber das ist wirklich, wirklich schlimm, weil ich das sehr häufig erlebe.
Oh Gott, Horror.
Auch wie Eltern miteinander umgehen in Situationen, die ich sehe. Und die haben dann ein Gespräch miteinander und ich stehe dann quasi als Außenstehende und moderiere das dann. Und dann kommentiere ich das oder reflektiere mit denen, was ich sehe. Das ist häufig sehr, sehr schwierig, weil natürlich, ne, das ist ein ganz langer Prozess, überhaupt das zu erkennen und dann auch anzuerkennen, naja, die gehen so nicht miteinander um, weil die sich hassen, sondern weil sie es einfach auch teilweise von zu Hause nicht anders gelernt haben und das sind Mechanismen, die über Jahre hinweg einfach bestehen bleiben. Und jetzt kommt etwas, Leute, das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Es gibt ein hohes Suchtpotenzial bei vor allem toxischen Beziehungen. So, wir reden jetzt gleich nochmal darüber, was genau toxische Beziehungen sind, aber es ist halt so, dass die Täter dann häufig oft zwischen Zuwendung und Abwendung wechseln und dadurch eine emotionale Abhängigkeit machen. Also, es heißt auch Push and Pull. Kennst du das, Mimi?
Ja, nicht zu 100%, glaube ich. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, also die Push-and-Pull-Methode ist eine Manipulationsstrategie, die sehr häufig in toxischen Beziehungen vorkommt und sie beschreibt ein wiederholtes Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz. Also, es geht in drei Phasen. Erste Phase, Pull, anziehen. Der Täter gibt dir extreme Zuneigung, Liebe, Wertschätzung, eventuell, hast du eben auch schon gesagt, sogar Lovebombing. Das Opfer fühlt sich besonders begehrt, geliebt, kriegt eine richtige Hochphase, super viel heißen Sex, es steht eine ganz starke emotionale Bindung. Von jetzt auf gleich, ohne großen Grund, wird die Person auf einmal weggestoßen. Push. Die wird gepusht. Plötzliche emotionale Kälte, Kritik, Abweisung, ohne ersichtlichen Grund. Die Opfer fühlen sich dann verwirrt, sind unsicher und beginnen nach Fehlern bei sich selbst zu suchen. Hatte ich auch schon mal mit einem netten Ex-Typen, in den ich dachte, dass ich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig verliebt in den bin. Ich war verrückt nach diesem Kerl. Letztendlich hat er nur bei mir die Push-and-Pull-Methode angewendet. Und die dritte Phase ist dann diese Wiederholung davon. Also nach der Abweisung kommt wieder eine extreme Zuwendungsphase und das Opfer klammert sich dann an gute Zeiten und hofft, dass alles so ist, weil es kann ja nicht alles schief sein, es kann ja nicht alles schlecht sein, weil er einfach sowas Tolles in mir auslöst. Leute, es ist einfach, es war für mich Game Changer, als ich das gerafft habe, dass das keine Liebe war und kein Verliebtsein, Liebe sowieso nicht, aber kein Verliebtsein war. Und warum wird diese Methode verwendet? Es geht um Macht und Kontrolle. Es geht um Abhängigkeit schaffen und es geht wirklich darum, den Selbstwert zu zerstören. Und manchmal machen die das auch durch eigene Verwirrtheit, aber viele machen das auch wirklich, weil sie selber emotional so unreif sind und ja auch selber merken, wie abhängig die Leute dann von einem sind. Und diese ganzen Reality-Stars, toxischen Beziehungsgedöns, das ist diese Push-and-Pull. Streit, Drama, Katastrophe, Urlaub abgebrochen und drei Wochen später hängen die sich wieder ableckend in den Armen. Ja, oder sind sogar verlobt, genau. Das ist einfach heftig und die Hormone spielen da auch echt verrückt. Also das ist total krass, man ist wirklich in so einem suchtartigen Zirkel und man ist wirklich abhängig von den Hormonen und dem Drama. So typische Sätze bei dieser Push-and-Pull-Dynamik sind so plakative Sachen wie, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Das ist natürlich Pull. Ich kann nicht ohne dich leben. Und dann in diesem abwechselnd ist das, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich glaube, du bist doch nicht die Richtige für mich. Push. Vielleicht sollten wir eine Pause machen. Push. Boah, nee, ich kann nicht ohne dich leben. Was machst du nur mit mir? Und dann ist man voll in diesem, weil das in diesen Extremen ist. Und das können halt Auswirkungen wie emotionale Erschöpfung, Verlust des Selbstwertes, Bindungs- und Verlustängste und ja, das Gefühl, ständig nicht genug zu sein. Ne? Und das kann halt echt gravierende psychische, emotionale Schäden hinterlassen. Das hat es dann bei mir nicht, weil es dann nicht lang genug war. Aber diesen Beziehungsabbruch und dieses sich von heute auf morgen in dieser Hochphase, du bist gerade in dieser maximalen Hochphase und von jetzt auf gleich meldet die andere Person sich nicht mehr. Ich war verzweifelt. Ich dachte, was stimmt denn mit mir nicht? Was ist denn mit mir nicht in Ordnung, dass so etwas passiert schon wieder?
Ich glaube, jeder von uns kennt eine Beziehung, die schon so war. Das sind immer diese On-Off-Beziehungen, ne, wo dann immer, ja, wir sind jetzt wieder zusammen und alles ist toll und oh, das ist der Mann meiner Träume und wir werden heiraten und dann passiert irgendwas und es ist das Drama des Jahrtausends und mit, oh, und dann kommt der um 3 Uhr nachts noch zu dir da und dann gehst du raus und dann wird gestritten und dann redet man und dann streitet man und dann wirft man Sachen irgendwo hin, ne, und dann, oh Gott, diese Drama-Beziehungen, das sind diese Drama-Beziehungen. Und es ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen, natürlich weiß derjenige nicht, der sitzt jetzt nicht zu Hause und sagt, ich wende jetzt die Push-and-Pull-Methode an.
Das ja, ist ja, genau.
Ne, also, nur weil ihr jetzt denkt so, ja, hä, als ob der das macht und keine Ahnung was. Der weiß das natürlich selber nicht, dass das so heißt, aber er macht es natürlich trotzdem, oder sie, ne, macht es natürlich trotzdem. So, und die Dynamik ist ja dann die gleiche. Also, man kann das machen, auch wenn man nicht weiß, dass es so heißt, wollte ich jetzt nur noch mal sagen.
Ja, ja, genau. Das ist ja eben der Punkt. Ich wusste es ja auch nicht, ne? Und das ist aber so eine krasse Sucht. Und der Körper schüttet in diesen guten Phasen einfach so wahnsinnig viel Dopamin aus. Und in den schlechten Phasen steht man wirklich auf Entzug. Also ich war verzweifelt.
Das sind auch diese Drama-Beziehungen, wo man dann denkt so, wir sind füreinander geschaffen. Das ist mein Soulmate. So, weil wir haben so eine krasse Bindung und wir würden ja auch nicht so heftig streiten, wenn wir uns nicht so sehr lieben würden und sowas. Und also ich hatte, als ich Teenager war, auch mal so eine Beziehung. Aber es war natürlich auch noch auf ganz Kindergartenebene und ganz, ganz klein und, ne. Aber es ist einfach, diese Dynamik ist ja die gleiche und es ist so ein Drama dann, ein Drama vor dem Herrn. Also wirklich. Und dann, wenn man dann in eine Beziehung kommt, und das ist ja auch dann manchmal der Faktor, wenn man aus so einer toxischen Kackbeziehung kommt und dann in eine, wo einfach alles gut ist, dann denkt man sich ja zuerst so, So, aber warte mal, das kann doch gar nicht sein. So, liebt der mich denn wirklich? Es ist so zu ruhig, um wahr zu sein. Es geht gar nicht. Und dann rafft man erst so, so sollte es eigentlich sein. Es ist alles gut. So, es gibt kein Drama. Hä?
Das Krasse ist halt, dass ganz viele genau das mit Liebe verwechseln. Genau. Also, ja. Ne, Teenager oder junge Erwachsene, das habe ich ganz häufig so, also bei Eltern, die jetzt schon Kinder haben und schon länger zusammen sind, erlebe ich das nicht. Aber bei alleinerziehenden Müttern Anfang 20 oder im Teenageralter oder ich bin dabei, in die Verselbstständigung zu begleiten und die sind 17, 18, 19, dann denken die, dass das Liebe ist. Und dann treffen die eine Person, wie du eben schon gesagt hast, mit der das nicht diese Dynamik ist und dann sagen die, ja, aber ich empfinde nichts für die. Weil es einfach langweilig ist, weil die auf Entzug stehen und dann verknüpfen die das automatisch damit.
Mhm.
Und ich muss sagen, das kommt, also ich kann das nachvollziehen, weil so wie du auch das hattest, hatte ich das dann auch, als ich dann auch meinen Mann kennengelernt habe, war das am Anfang beunruhigend langweilig. Es war einfach ohne Drama. So, ne? Und auch wenn ich versucht habe, Drama zu konzipieren, um zu gucken, hält er mich? Ist er da noch bei mir? Läuft er mir hinterher? Hat er einfach nicht mitgespielt. So, da hatte der einfach gar keinen Bock drauf. Und hat dann auch gesagt, mal Pippi, ganz ehrlich, nee. So, und dann musste ich mich entscheiden, ja, okay, gucke ich mir das jetzt weiter an, obwohl es langweilig ist, in Anführungszeichen, ne, natürlich sehr gesund, oder nicht. Und ich bin sehr, sehr froh in den meisten Tagen meines Lebens, dass ich mich dafür entschieden habe. Aber das war am Anfang, habe ich mit meinen Freundinnen auch darüber gesprochen. Es kann doch nicht sein, der läuft mir noch nicht mal hinterher. Der liebt mich doch gar nicht. Ja, das sind so, genau, das ist dieses Push and Pull. Und der Punkt ist, dass sowas natürlich sehr subtil und langfristig, ne, sein kann. Und dann ist es auch manchmal so, dass eine Therapie wirklich notwendig ist, um aus diesen alten Mustern zu durchbrechen, um überhaupt gesunde Beziehungen aufbauen zu können. Wie gesagt, ich hätte jetzt Glück, ja. Aber wenn man natürlich jahrelang nichts anderes macht und vielleicht auch schon aus einem schwierigen Elternhaus kommt, wo Beziehung anders gelebt wird und Beziehung irgendwie auch so ist, ja, dann ist es natürlich doppelt schwierig, das zu reflektieren. Es gibt diese Art Traumabindung. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Das heißt, wenn diese Täter zwischen Zuneigung und Misshandlung in Form von Abwertung und Kontrolle agieren, dann verknüpfen halt die Opfer Liebe mit Schmerz. Und es bleibt die Hoffnung auf diese guten Zeiten. Das ist halt dieser ständige Wechsel zwischen Distanz und Nähe, der diese emotionale Abhängigkeit einfach schürt. Und die Opfer entwickeln eine wahnsinnige Angst vor dem Verlassenwerden und haben das Gefühl, alleine überhaupt nicht mehr voll zu sein, weil dann haben die ja diese Hormone nicht. Die sind sich selber dann nicht genug, die müssen dann immer bei dieser Person auch dann sein. Worüber wir natürlich noch gar nicht gesprochen haben, ist das Stockholm-Syndrom. Also wenn das Opfer die Täter schützt. Und wir reden jetzt immer von diesen extremen Formen. Wenn man entführt wird und dann auch anfängt, mit dem Entführer Beziehung
zu dem Entführer aufzubringen.
Genau, ja. Empathie, Sympathie zu haben, ne, und das dann auch nachvollziehen kann und so weiter. Also Stockholm-Syndrom ist eine extreme Form von dieser Traumabindung. Und das Opfer entwickelt dann ein Verständnis und sogar Zuneigung für den Täter. Okay. Oft mit starken Schuldgefühlen. Ich bin ja selbst schuld und so weiter und so weiter. Ne? Nur gibt es halt auch eine abgeschwächte Form, in Anführungszeichen, von diesem Stockholm-Syndrom, wenn es halt auch zu Hause passiert. Also ich bin selber schuld, wenn er so wütend ist. Ja, ich habe ja auch das Essen versaut. Ich habe die Kinder dann auch nicht gut erzogen. Ich habe die nicht richtig angezogen, bla bla bla. Ich habe nicht das Richtige eingekauft. Also das ist ja auch schon wieder dieses in Schutz nehmen und für das, was der Partner oder die Partnerin macht, Verständnis zeigen, geht schon auch in die Richtung. Ne? Also das kann dazu führen, dass die Opfer die Täter dann halt vor den Außenstehenden verteidigen. Und das funktioniert, weil das Gehirn sich selbst schützt. Also indem es eine Beziehung zum Täter aufrechterhält. Und besonders häufig geht das natürlich bei dieser längeren Isolation und bei dieser längeren Abhängigkeit. Aber wenn ich hier in Deutschland bin und ich habe eine Frau, die diese Sprache nicht spricht und der Mann ist der Einzige, der diese Sprache hier spricht und sich hier frei bewegt und die Frau ist maximal abhängig von allen Stimmungslagen, die der Mann hat, finanziell, gesellschaftlich, komplett, dann hat das für mich auf jeden Fall ein Stockholm-Syndrom. Weil natürlich ist sie nicht eingesperrt in einem Raum, aber die kann sich hier nicht frei bewegen, sie kann sich nicht, die kann nicht kommunizieren. Sie hat eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise für sich zu sorgen. Alles geht über den Mann. Und wenn man es noch weiter runterbricht, ist es leider auch häufig in vielen Beziehungen so, wenn der Mann der Frau Geld überweist, damit sie gewisse Sachen kaufen kann und er überprüft, was sie kauft, wie viel sie davon kauft, wie viel Geld sie zum Haushalt quasi ausgibt und so weiter. Und sie muss rechtfertigen, hast du dir eine neue Jeans? Ich habe gesehen, du hast dir eine neue Jeans gekauft. Wieso hast du dir eine neue Jeans gekauft? Und sie muss das dann rechtfertigen, warum das so ist. Und rechtfertigt dann, wenn sie dann zum Beispiel dir oder mir das als Freundin erzählen würde, ja, der ist halt sehr sparsam und er achtet, da ist doch auch gut, dass er darauf achtet. Ich kann halt auch nicht gut mit Geld umgehen. Also, um das mal komplett runterzubrechen, Leute, ja, die verschiedenen Ebenen davon.
Und auch vor allem diese Überkontrolle wird ja auch häufig mit Zuneigung erklärt oder gerechtfertigt. Ne? So, der macht sich nur Sorgen um mich. Der will halt wissen, wo ich bin. Ne? So, der will halt nicht, dass mir etwas passiert. Oder das allerbeste Lieblingsbeispiel seit 15 Jahren, wenn man nicht feiern gehen darf. Und da haben wir auch schon so häufig drüber geredet, wenn man nicht feiern gehen darf und das dann selber rechtfertigt, ja, der vertraut mir ja, aber der vertraut den anderen Männern nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Wirklich. Es ist doch total süß, dass der mich überall abholt und hinbringt. Also ich finde das toll. Findest du es wirklich toll? Ist das also schwierig. Ganz schwierig. Und dass diese Überkontrolle dann auch, also nicht nur, dass das so empfunden wird, sondern dass das auch aktiv so als Rechtfertigung genutzt wird. Ne? Ich mache mir nur Sorgen um dich. So. Ich will einfach nur wissen, wo du bist. So. Das ist, Leute, nicht gesund. Das ist nicht gesund. Das kann mir keiner erzählen.
Ja, absolut. Und was durch diese ganzen Mechanismen häufig passiert, ist eine kognitive Dissonanz. Also die Opfer rechtfertigen das Verhalten. Na, das ist ja auch das, was du gesagt hast. Also der innere Konflikt entsteht, weil die Täter liebevolle und gewalttätige Seiten zeigen. Und das Opfer sucht dann nach einer Erklärung, weil es einfach nicht übereinstimmt. Er ist ja nicht immer so, ne? Also er hat es ja nicht so gemeint. Negative Erlebnisse werden verdrängt, um das eigene Weltbild halt stabil zu halten. Weil wenn man da dran geht, oh mein Gott, was könnte das für Konsequenzen haben? Und es funktioniert, weil unser Gehirn Widersprüche hasst. Es passt nicht. Ne? Und was nicht passt, wird passend gemacht. Also es passt sich an, damit die Realität wieder klar wird. So. Und die Selbsttäuschung hilft dann halt, die Beziehung nicht als toxisch zu sehen.
Und durch dieses Rechtfertigen gerät der Betroffene oder die Betroffenen dann ja auch wieder in eine Art Isolation, weil dann auch so Sätze fallen wie, ihr versteht das einfach nicht, ihr könnt das nicht nachvollziehen, ihr kennt den ja auch gar nicht. So. Und dann hört man auch irgendwann auf, solche Dinge zu erzählen, weil man weiß, was dann für eine Antwort kommt von Freunden und Familie, dass dann gegen den Partner geschossen wird und dann, darauf will man sich dann nicht mehr einlassen, weil man dann sich dieser Kritik an den Partner nicht mehr aussetzen möchte. Und man dann denkt, ja, die verstehen, die können das alle einfach gar nicht nachvollziehen, wie das zwischen uns ist. So. Und das ist dann natürlich auch wieder gefährlich, weil man sich dann isoliert und weil dann auch Freunde und Familie gar nicht mehr richtig mitbekommen, was in der Beziehung eigentlich abgeht.
Ja, absolut. Absolut. Das ist dann leider der Kreislauf. So, jetzt nochmal ganz kurz. Klare Definition, Mimi. Was ist toxisch? Eine toxische Beziehung ist eine Partnerschaft, die das emotionale, psychische und teilweise sogar physische Wohlbefinden einer oder beider Beteiligten negativ beeinflusst. So. Sie ist geprägt von Manipulation, Macht, Abwertung oder einem Ungleichgewicht der Macht. Das heißt, wenn du dich mit deiner Person einfach häufig streitest, weil du nicht einer Meinung bist, ist das nicht gleich toxisch? Ganz klar. Also es geht um dieses Ungleichgewicht der Macht. Ständiger Stress, Unsicherheit, ne? Dann diese Manipulation und Kontrolle und vor allen Dingen dieser fehlende Respekt auf Augenhöhe. Ich kann mich mit meinem Mann 10-mal am Tag streiten und es muss nicht toxisch sein. Und was ist der Unterschied zwischen toxischen und gesunden Beziehungen? Also in einer gesunden Beziehung hat man Kommunikation auf Augenhöhe. Beide Partner fühlen sich sicher und geschätzt. Toxisch, ständige Vorwürfe, Schuldzuweisung, ein Partner dominiert den anderen und dieser ordnet sich unter. Gesunde Beziehung, Konflikte werden respektvoll gelöst. Toxisch, Manipulation und emotionale Erpressung. Gesunde Beziehung, Unterstützung und gegenseitiges Wachstum. Toxisch, Abwertung, Einschränkung der persönlichen Freiheit. Ich weiß, dass das jetzt nochmal sehr runtergebrochen ist, aber für mich ist ganz wichtig, dass ihr den Unterschied merkt und es nochmal ganz klar abgegrenzt wird von Streitigkeiten und normalen Beziehungsdramen. Ich kann auch eine schwere Zeit mit meinem Partner haben, ohne dass es toxisch ist. Also Fazit von der ganzen Stunde, die wir jetzt schon darüber gesprochen haben, welche Arten von psychischer Gewalt es gibt. Psychische Gewalt ist wie ein unsichtbares Netz aus ganz vielen Manipulationen, Angst und emotionaler Abhängigkeit. Und viele Betroffene erkennen es halt leider erst zu spät. Und es ist auch eine gesellschaftliche Geschichte. Also deswegen kommen die Betroffenen da halt auch leider nicht raus, weil wir alle uns auch immer wieder an die Nase packen müssen zu gucken, wie gehen wir mit Leuten um, die das so beschreiben? Sind wir wirklich empathisch genug? Geben wir denen wirklich genügend Raum dafür? Und ich glaube, dass dieses Gesellschaftliche noch ein ganz, ganz großer Punkt ist, wo wir wirklich als komplette Gesellschaft die Verantwortung übernehmen müssen und wahren müssen.
Das war jetzt eine Stunde vollgepackt mit Infos und Beispielen und wir hoffen wirklich, dass euch das was gebracht hat, um vielleicht das ganze Thema doch nochmal ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht auch Situationen besser einschätzen zu können, die ihr vielleicht selber erlebt habt oder die ihr bei Freunden Familien oder Kolleginnen oder irgendjemanden seht, dass ihr es einfach nochmal besser einschätzen könnt und einordnen könnt. Ihr könnt natürlich die Folge auch gerne immer verweisen. Das ist nochmal so ein kleiner Hint, so hör dir doch mal diese Folge an.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Mimi, und da nochmal ein ganz, ganz dickes Danke an alle. Ich habe wirklich ein paar ganz, ganz tolle Menschen, die immer wieder auch andere Menschen auf unseren Podcast hinweisen und ganz viel Werbung für uns machen. Und da nochmal ein ganz großes Dankeschön. Das sehen wir an den Zahlen. Es werden immer mehr und ohne euch wäre das nicht möglich. Danke, danke dafür.
Ja, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr schon mal dabei seid und eh jemanden mit toxischer Beziehung kennt, dann schiebt doch mal diese Folge zu. Und dazu dann auch noch die 80 anderen Folgen, die wir zum Thema gemacht haben. Genau, an der Stelle nochmal der Verweis auf unsere Folge Häusliche Gewalt, wo wir auch schon über das Thema gesprochen haben. Wenn euch das Thema interessiert, dann hört euch die Folge doch auch an, weil da geht es nochmal um ein paar andere Aspekte. Und wir haben jetzt heute natürlich über ganz viele Dinge noch nicht gesprochen. Das machen wir dann beim nächsten Mal in einer kleinen Bonusfolge, die auch ein bisschen eher kommen wird als unser normaler Abstand. Da sprechen wir dann auch nochmal darüber, was macht das mit den Kindern und was gibt es für Wege aus dieser psychischen Gewalt heraus? Und was passiert dann mit den Kindern? Was ist mit Sorgerecht? Was ist mit Gerichten? All dieser Komplex, der danach dann hoffentlich kommt, das besprechen wir dann beim nächsten Mal.
Auf jeden Fall. So sieht's, Klaus.
Bis dahin hoffen wir natürlich, dass euch die Folge heute gefallen hat. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anmerkungen, Hoffnung habt, könnt ihr uns die natürlich immer gerne schreiben. Und ansonsten wünschen wir euch allen natürlich einfach gesunde Beziehungen, in denen ihr Liebe findet und Wertschätzung. Und dass hoffentlich weniger Menschen irgendwann in so einer ekligen, toxischen Beziehung stecken.
Egal.
Zum Weltfrauentag.
Freundinnen oder Bekannte oder sonst was. Ich kenne auch tatsächlich ein paar toxische Freundschaften. Das ist echt übel.
Ja, das ist ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, und diese Mechanismen sind die gleichen, Leute. Das könnt ihr auf alle Beziehungen anwenden. Gut, also dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Habt einen schönen Tag. Hier ist ja, also in München ist immer noch herrliches Wetter. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
Boah, ganz schlechtes. Ich habe jetzt ganz schlechtes Empfang hier. Ganz schlechtes Empfang.
Oh, so was okay, ich gar nicht gut. Hin. Aber Leute, der Frühling kommt. Der Frühling kommt, der Frühling kommt.
Er war kurz da und ist dann nach München weitergegangen.
Oh je, okay, gut. Naja, der Frühling kommt aber bald für uns alle hoffentlich. Und genau, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.